Massiv.
Kreativ.
Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute stelle ich wieder ein kreatives Demokratieprojekt vor, das ich als Prozessbegleiterin der Bundeszentrale für politische Bildung im Programm Miteinander reden unterstütze. Es geht um die Initiative Pro Palava, gegründet von Ali Wichmann und Kai Helm im niedersächsischen York. Ich habe mich mit den beiden Ideenstiftern im Scharlatan-Theater in Hamburg verabredet. Warum gerade hier? Darüber werden wir später noch sprechen. Ali und Kai engagieren sich mit Pro Palava gegen Populismus, Hass und Fake News. Und sie nutzen dafür künstlerisch-kreative Methoden, um Kommunikation, Zivilcourage und Demokratie zu stärken. Was die beiden genau machen und vor allem, wie sie es machen, darüber sprechen wir jetzt. Hallo und willkommen. Wie seid ihr denn ursprünglich auf die Idee gekommen, Menschen für Demokratie zu sensibilisieren? Ali, ich fange mit dir mal an. Ich jongliere dann die Fragen so ein bisschen zwischen euch hin und her und hoffe, es passt.
Okay. Kai und ich, wir sind ja erfahrene Theatermacher, langjährige Theatermacher und sind dann beide irgendwann gemäß unseres Alters so ein bisschen in den Ruhestand gegangen. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte gerne diese vielen Erfahrungen, diese langjährigen Erfahrungen sind ja immerhin fast 45 Jahre, die ich jetzt theateraktiv bin, die wollte ich nicht einfach so vergessen oder zu Hause meiner Frau gegenüber ausspielen, sondern ich habe dann einfach überlegt, wir haben so viel unterschiedliche Sachen gemacht, da gibt es bestimmt etwas, was man halt nochmal gesellschaftlich relevanter machen kann. Und darüber ist halt die Idee entstanden, da Theater ja ganz, ganz viel mit Sprache zu tun hat, ja. Unsere sprachliche Kompetenz halt dafür zu verwenden, in dieser Gesellschaft, in dieser demokratisch etwas ungelenkten Gesellschaft mal Fähigkeiten zu vermitteln, wie man denn eigentlich anders und vielleicht sogar etwas konstruktiver, auch wenn es Themen sind, die kontrovers sind, miteinander umzugehen.
Ja, genau. Und hat es ein bestimmtes Schlüsselerlebnis gegeben, eine Situation, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was für die Demokratie tun? So ein Auslöser?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist halt das politische Klima. Es ist halt zum Beispiel diese schreckliche Entwicklung der Querdenkerbewegung innerhalb von Corona, diese Situation, wie ja eine Zeit lang gesellschaftliches Miteinander so völlig entglitt.
Ja, schwierig gemacht hat, ja.
Und da dann eben so das Gefühl, nein, das kann man auch anders machen, das muss nicht immer so in solchen Auseinandersetzungen enden, wie sie ja tagtäglich dann waren. Also wir hatten es auch in unserem Theater, im Scharlatan-Theater, halt tatsächlich auch Querdenker, wo es ganz, ganz schwierig wurde, mit denen weiterzuarbeiten, weil die zum Teil politisch wirklich sehr aktiv waren.
Also mich hat da auch genervt, diese populistische Seite, wo jeder auf seiner Meinung beharrt hat und nicht miteinander geredet wurde, sondern nur eben dieser argumentative Schlagabtausch war und sonst gar nichts. Und dann trat Ali in mein Leben und hat mich gefragt, ob ich da für oder was gegen machen könnte, wollte. Und da ich Ali mag, habe ich ja gesagt.
Wo siehst du denn, Kai, die größten Herausforderungen im Kampf gegen Populismus oder sogar Rechtspopulismus? Was ist am schwierigsten in diesen Auseinandersetzungen?
Wenn ich so in unseren Workshop so reingucke und auch mich selber erlebe, es ist dieser Reflex. Ich muss diesen Reflex unterdrücken, in diese argumentatorische Diskussionsschleife zu geraten, also in den Kampfmodus zu gehen, also dass wir nur noch Argumente gegeneinander ausspielen und eigentlich nicht mehr zuhören und nicht miteinander reden.
Was bietet ihr denn jetzt speziell an? Oder ich frage erstmal zum Namen. Pro Palava. Das steht über euren Angeboten. Was bedeutet das?
Die Idee kam von Adi.
Genau. Also Palava ist ja relativ schwierig besetzt im deutschsprachigen Raum, hat ja so einen negativen Touch. Und ich habe dann mich mit Palava, weil ich so ein schönes Wort finde, also eine schöne Melodie finde, ich habe mich mit Palava dann mal auseinandergesetzt. Und es gibt halt in der afrikanischen Kultur eine vollkommen andere politische Auseinandersetzung, die palavern tatsächlich, und das ist ganz, ganz anders als hier in diesem Kulturraum, in diesem Sprachraum. Da geht es nicht um Rechthaberei, sondern es geht darum, um Meinungsvielfalt und den anderen zuzulassen, in seiner Art Lebendigkeit herzustellen. Und da eben Palava so negativ besetzt ist, habe ich gesagt, okay, bauen wir das als Spannung auf, pro Palava. Und so ist das halt auch unsere Erfahrung, dass wir halt schon immer wieder befragt werden, was ist das? Und wenn wir dann erklären, was es ist, dass es eben eine positive Auseinandersetzung in Gesprächen initiieren soll, wird das auch verstanden.
Das heißt, ihr fangt verschiedene Perspektiven ein. Eine Vielfalt an Stimmen, hast du gesagt, darum ja, auch anderen zuzuhören.
Also das ist halt auch schon die Kontroverse in unserem Workshop, dass wir immer wieder gesagt bekommen, wenn ich so einen Rechtsradikalen höre, dann möchte ich dagegen gehen. Ich möchte nicht irgendwie rhetorisch irgendwas da einsetzen, was dazu. Und das ist halt eine dieser Auseinandersetzungen, die wir tatsächlich im Workshop auch erleben, dass wir solche Stellungnahmen haben und dass wir uns selber in diesen Stellungnahmen halt auch bewegen müssen und uns dem stellen müssen, dass auch in diesem Workshop-Konzept ein ganz bestimmter Widerspruch drin enthalten ist, den wir aushalten müssen. Ja. Und so ein Angebot von uns ist halt, dass wir sagen, wichtig ist doch, dass wir uns mit Haltung zeigen, aber nicht in die Konfrontation gehen oder ins Abhauen gehen, sondern dass wir es aushalten, dass da gegenüber jemand ist, der etwas sagt, was einem wehtut, und dann haut man nicht drauf, weil das sind die eigentlich gewöhnt und das brauchen die zum Teil in ihrer Form der Auseinandersetzung, sondern man verhält sich selber persönlich anders.
Was heißt die? Für wen macht ihr das? Wem bietet ihr eure Workshops an?
Also für Menschen, die sich sehr viel politisch engagieren. Also ich bewundere die Menschen, zu denen wir hinkommen, die noch irgendwas in dieser politischen Landschaft bewegen wollen, gegen Populismus aller Art. Und die engagieren sich dermaßen, dass ich bin froh, die unterstützen zu können und denen auch ein bisschen die Luft rauszunehmen, nicht in diesen sogenannten Kampfmodus zu gehen, sondern eben auch für die eigene Seele, für die eigene Energie, sich zu entspannen und eine Form zu haben, mit diesen anderen Menschen zu reden, wo ich nicht leer laufe, wo ich nicht erschöpft bin.
Sag mal ganz konkret, was sind das für Menschen, politisch Engagierte? Kannst du das noch?
Ich eben baue mal eine Anekdote, und zwar, wir hatten 70 Pfarrerinnen.
Ja.
Und wir haben mit denen gearbeitet, wir hatten zwei unterschiedliche Workshops mit denen. Und im ersten Workshop passierte dann so etwas, was wir immer wieder auch erleben. Es war eine Pfarrerin dabei, die plötzlich so aufmachte und sagte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf diese Ossis, die sagen, früher war alles und es war ja und heutzutage ist es nicht. Und ich bin müde da drin, ich bin erschöpft, weil ich merke, an die komme ich nicht ran.
Oder und muss immer gegenreden.
Und mit diesen Pfarrersleuten dann zu arbeiten und denen halt, und dann kommt noch so ein anderer Aspekt unserer Arbeit, wir sind beide komisch. Das heißt also, in unserer Arbeit setzen wir Komik halt auch sehr, sehr gezielt ein, um so ein ernstes, wütendes, anstrengendes Thema mal erfahrbar zu machen, und zwar in einer positiven Richtung erfahrbar zu machen. Und das ist halt tatsächlich auch so gewesen, also als diese Pfarrersfrau damit aufmachte, dass sie sagte, ich kann nicht mehr, waren plötzlich ganz, ganz viele im Raum, die Mut hatten, als Pfarrer zuzugeben, jo, mir geht's auch so.
Also Gegenreden funktioniert nicht?
Funktioniert, aber erschöpft.
Okay.
Bis zu einem gewissen Grad. Mhm.
Das heißt, der Workshop dient auch dazu, dass Menschen ihre Erfahrungen teilen, reden können.
Was passiert sonst noch in den Workshops, Kai? Nimm uns mal mit, so ein bisschen hinter die Kulissen. Wie läuft so ein Workshop ab? Vielleicht kannst du noch mal eine andere Teilnehmergruppe hier beschreiben.
Ich komme da mit Ali rein, dann setzen sie sich alle erstmal und dann im Ernst. Wir starten am Anfang ziemlich provokativ, theatralisch für die vertrauensstiftenden Maßnahmen aus unserer Theaterarbeit. Dann
mit einem Sketch.
Mit einem Sketch, genau. Dann fassen wir uns als nächster Punkt an die eigene Nase. Also Sketch heißt die Theaterarbeit, der Sketch, der die ganze Szenerie, die ganze Thematik nochmal emotional, visuell den Menschen vor Augen führt.
So eine Art Spiegel.
Als Spiegel. Wir überhöhen da auch und sind eben auch teilweise also auch komisch in diesem Sketch, aber wir haben eine visuelle und akustische Vorlage, wo die sich dran auf messen können. Dann fassen wir uns an die eigene Nase, was so unsere alltäglichen kleinen Vorurteile sind. Das aus Vorurteilen kann eben Diskriminierung und nachfolgend eben Rassismus entstehen.
Sag mal ein Beispiel.
Also ein Beispiel ist, woher kommst du?
Aus dem Spreewald, aus Brandenburg.
Aus dem Spreewald, gut. Da möchte ich nicht weiter drüber reden. Da gibt es nur die Gewürzgurken. Und ich bin froh, dass einigermaßen was aus dir geworden ist. Trotz aller Gewürzgurken, die es da gibt.
Jetzt würde ich mich provoziert fühlen und würde irgendwie da reingehen. Und dann gibt ein Wort das andere.
Ja, genau.
Es gibt ja viele Alltagssituationen, wo ich selber, wenn ich mich mal beobachte, merke, ich denke über diesen Mann negativ, weil er irgendwie Statussymbole mit sich schleppt, eine Uhr, die teuer ist oder. Und sich dann klar zu machen, dieser Mensch könnte auch dein Freund sein. Und dann wären diese äußeren Merkmale plötzlich gar nicht mehr so entscheidend. Und das ist halt Alltagsrassismus, den jeder Mensch für sich hat. Und darüber mal zu arbeiten, also den Mut zu haben, zu sagen, jo, natürlich, auch ich bin ein bisschen Rassist. Dadurch entsteht ja auch schon wieder eine Sensibilität oder ein Bewusstsein dafür, dass man selber da auch nicht vorgefeit ist.
Ja. Also ihr schärft die Wahrnehmung und den Fokus, auf andere Dinge zu achten, als man so reflexartig im ersten Moment in der Auseinandersetzung.
Du hast eine Brille an, also bist du die Oberschlaue oder sowas. Diese ganzen Schubladen, die aufgehen, wenn man jemand optisch einfach so abrastert in den ersten 10 Sekunden, ist wahrscheinlich ein Relikt aus Neandertalerzeiten, wo man abrastern will, Freund oder Feind.
Arbeitet ihr mit Fragen?
Natürlich arbeiten wir mit Fragen. Wir arbeiten dann mit Status. Status in den Auseinandersetzungen, die miteinander laufen. Wer liegt oben, wer liegt unten. Und dann ist damit verbunden auch eine Körpersprache, die also für was in eine Körpersprache in den kommunikativen Auseinandersetzungen so eine Rolle spielen. Und dann sind alle fertig, dann brauchen sie eine Pause, ne, ist klar. Und dann kommt der zentrale Baustein, die Rhetorikschule. Und da kommen auch die Fragen zum Zug. Ja, auf jeden Fall, wie man über gute Fragen an diesen Menschen herankommt, ohne gleich ins Thema einsteigen zu müssen.
Magst du das nochmal konkretisieren? Was ist eine gute Frage?
Eine gute Frage ist zum Beispiel, bin mir nicht sicher, was du mit konkret meinst.
Ja, weil du etwas aufgenommen hast von Antje, und zwar hat sie dich ja gefragt, du hast gegengefragt, du hast also gesehen, gezeigt, du hörst ihr zu und sagst, warte mal, was meinst du unter konkret? Ja. Und das ist eigentlich das, was wir in diesem Workshop auch üben, was wir in diesem Workshop halt mit den Teilnehmerinnen halt konkret praktizieren. Dass man zum Beispiel, wenn man jemand hat, der etwas sagt, was man eigentlich nicht hören will, wenn man den dann nochmal fragt, entschuldige, ich habe dich gerade nicht verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen? Ist man schon in einer ganz, ganz anderen Form des Gespräches, als wenn man sagt, das ist doch alles scheiße, was du da sagst. Oder so ein Quatsch, das ist doch so und so und so.
Oder nach 5 Minuten einfach zu fragen, wovon sind wir eigentlich ausgegangen? Wie haben wir eigentlich miteinander angefangen? Was hast du mich am Anfang gefragt? Dann ist das schon längst weg, weil sich die beiden Parteien emotional schon so hochgespult haben. Dann ist der Ausgangspunkt schon weg.
Suggestive Frage zum Beispiel, gehe ich davon aus, dass du gerade das und das gemeint hast?
Gehe ich davon aus, dass du gerade lächelst, dass du mit dem übereinstimmt, was Ali gerade gesagt hat? Guck mal, sie nickt.
Genau, das ist die Suggestivfrage. Ja. Genau. Ja.
Bla.
Also eigentlich ist die Aussage schon getätigt und man will eigentlich nur nochmal bestätigt werden.
Ja, ja, genau. Klar. Auch das Nicken, dann dein Nicken zu bestätigen mit meinem Nicken, das geht dann über die Körpersprache. Also sofort haben wir eine Art, ich nenne das gerne aus dem Theater, Komplizität. Ich verbinde mich mit dir.
Ja. Wie ist es mit euren Rollen? Ihr seid beide Schauspieler. Habt ihr euch jetzt für eure Workshops oder für die Sketche, um Dinge vor Augen zu führen, feste Rollen ausgesucht? Engel und Teufel, keine Ahnung.
Ja, Ali ist der Böse, ich bin der Gute. Das ist doch nee. Ja.
Es ist nicht gerade umgekehrt?
Es kann auch umgekehrt sein.
Also in dem Sketch bist du ja eigentlich immer der
Böse.
Böse.
Ja. Aber als Moderator bin ich der Gute und Ali der Böse.
Genau, und das ist auch wieder so ein spielerischer Umgang mit Situationen, dass wir halt nicht eine Hierarchie aufbauen, dass wir nicht sagen, warte mal, wir sind die Trainer, wir haben die Ahnung. Ihr seid diejenigen, die hierher gekommen sind, um irgendwie ein Wissen von uns zu übernehmen, sondern wir spielen eigentlich mit diesen Hierarchien und sagen, wir erleben mit euch Situationen oder wir erleben mit euch Herausforderungen, die auch für uns halt neu sind. Und dadurch entsteht auch eine bestimmte Lebendigkeit und die fängt halt wirklich in dieser Figurenkonstellation zwischen Kai und mir an, dass wir uns selber nicht zu ernst nehmen.
Ja.
Da höre ich so ein bisschen raus, dass ihr selber auch was lernt in diesen Workshops.
Ja, ich lerne ihn besser kennen, sowieso,
und von den Tag. Und von den Teilnehmerinnen?
Ja, was ich mit der Pfarrersfrau erzählt habe, das war ein Schock. Also da sitzt eine Seelsorgerin, also jemand, der wirklich eine Berufung hat, Menschen zu helfen. Und die sitzt da und es bricht auf und sie sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist nicht mehr meine Welt. Und das mal zu begreifen und dann zu begreifen, die öffnet da gerade eine Tür, wo alle anderen mitgehen und das dann auszuhalten und da dann halt auch eine Fantasie zu entwickeln, wie kann man denn mit so einer Situation, mit solchen Leuten dann arbeiten, das ist Lernen. Das ist, also jeder einzelne Workshop ist immer wieder die Herausforderung, wirklich auf die einzugehen, die da sind. Und nicht irgendwie ein Programm abzuspulen, was halt nach dem 10. Workshop irgendwie beherrscht ist.
Die meisten empfinden es als Befreiung, sich nicht in diese Argumentationsschleife zu begeben. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder, was Ali sagte, dass dieses Erschöpfungssyndrom, sondern eben mal alles erstmal loszulassen und diesen anderen Weg zu gehen, den wir eben über diese Rhetorikschule machen.
Ja. Also nicht immer zu versuchen, Fake News zum Beispiel zu widerlegen mit dem, was man selber weiß, mit Gegenargumenten, sondern vielleicht den anderen auch mal reden zu lassen, zuzuhören und damit irgendwie so eine emotionale Verbundenheit auch herzustellen.
Ja, da gibt es eine Devise, wer fragt, der führt, wer fragt, der bleibt. Ganz einfach.
Das ist ja eines der größten Probleme in dieser Gesellschaft, dass wir alles Wissensträger sind, dass wir alle immer davon ausgehen, dass wir ein gutes, ein richtiges, ein wahrhaftiges Wissen haben.
Ja.
Und da entsteht ja schon diese Konfrontation. Und wenn ich mal einsehe, ich habe da so einen blöden Spruch zu, wer die Wahrheit kennt, ist ein Lügner. Und wenn ich diesen Satz im Workshop halt mal so anbiete, dann ist die Erfahrung, dass er immer wieder sehr kontrovers aufgefasst wird und gerade Männer mit ihrem Fachwissen, mit ihrem Herrschaftswissen tun sich sehr, sehr, sehr schwer damit, mal einzusehen, dass es in einem Gespräch immer zwei Wissen gibt und das andere Wissen ist gleichbedeutend, egal was da für eine Fachkompetenz vor mir sitzt, trotzdem hat der ja einen Erfahrungshorizont, auf den er sich bezieht.
Wer meldet sich zu eurem Workshop an?
Pfarrer oder Sozialarbeiter oder im Menschen, die in Institutionen arbeiten, meistens eben auf der politischen Ebene. Also jetzt nicht die Feuerwehr oder, sondern eben die, die sich sozial engagieren, die kommen dann zu uns, weil sie eben andere Wege suchen der Kommunikation.
Ganz Großfeld sind ja die Omas gegen Rechts.
Ja.
Das ist ja so, also das ist auch ein wunderbares Arbeiten mit diesen Menschen, weil sie halt nicht mehr Status spielen.
Ja.
Also die müssen nichts mehr beweisen, die müssen nicht mehr in irgendeiner Art und Weise etwas erreichen, sondern die wollen halt ihre Lebenssituation dazu verwenden, dass etwas nicht wieder passiert, was hier in diesem Land schon einmal gravierend war. Und mit diesen Menschen, die ja immer wieder angefeindet werden, die haben ihre Stände auf den Marktplätzen und erleben da abstruseste Geschichten. Und mit denen zu arbeiten und mit denen halt Gemeinsamkeit zu entwickeln und Klarheit zu schaffen, das ist gut, was ihr da macht.
Ja.
Das ist eine sehr ausgeprägte Situation.
Man stelle sich die Situation vor, oder wir haben, oder ich habe das so erlebt, bei denen, wenn wir bei den Omas waren und die mit unserem Straßenprogramm unterstützt haben, dass dann so eine Omi vor einem Andersdenken steht und dann kommen die Argumente und die Omi dann immer, ja aber, und die kommt nicht voran. An der mal die Luft rauszunehmen und zu sagen, du musst nicht ja aber immer sagen oder nein oder dieses Gegenargument im Kopf haben, sondern erstmal sagen, ach ja, interessant, ja, und wer wissen Sie das und bla, und eben wie im Aikido den Menschen erstmal kommen lassen.
Ihr bietet ja auch noch Straßentheater an. Warum? Ja. Was gelingt mit diesem Straßentheater anders oder überhaupt, was in den Workshops so nicht gelingt oder anders gelingt?
Ja, wir haben ja vor allen Dingen erstmal Menschen vor uns auf der Straße, die nicht wissen, was passiert. Das heißt also, wir kommen an ganz normale Menschen ran. Wir kommen in Situationen, die Alltag sind und wo wir dann eben über unsere Aktionen zum Beispiel überhaupt erstmal etwas auslösen, was so ein Statement ist. Also der Deutsche, die Deutsche auf der Straße sind ja erstmal völlig unpolitisch, sind ja erstmal möglichst nicht gesehen werden, möglichst nicht angreifbar sein. Und wenn man die dann provoziert, und zwar auf eine sympathische Art und Weise provoziert, dann kommen da plötzlich Statements und dann kommt man in Situationen, wo sich jemand tatsächlich mal als AfD-Wähler outet und wo man dann eben in einer Situation reingerät, mit diesen Menschen mal ganz anders reden zu können. Und
weil wir offenbaren jetzt in diesem Gespräch nicht unsere beiden Figuren auf der Straße, weil das könnte bei Ihnen auch in der nächsten Stadt morgen schon stattfinden. Also das sind zwei Figuren, die eine ganz konkrete Aufgabe haben, eine formale Aufgabe und die auch legitimiert sind, wo alle akzeptieren, ach, diese beiden Figuren, die arbeiten dann. Und dadurch, dass ich mich in dieser legitimierten Figur, die ich jetzt nicht näher benennen werde, auf der Straße arbeite, stelle ich mich den Menschen zufällig in den Weg. Nur, dass ich mich einfach in den Weg stelle. Und dann passiert was.
Darf ich es ein bisschen korrigieren?
Ja. Ich mag ja auch Cliffhanger, aber ich fände natürlich schön, wenn du diese beiden Figuren doch ganz konkret umschreiben würdest.
Ich würde das gerne tun.
Wunderbar.
Ja, guck mal, also jetzt danke, bin ich schon wieder...
Wir sind Straßentiere.
Ja, danke. Okay, das Prinzip ist, du hast eine Funktion. Du gehst dich hin, stellst dich vor die Menschen und provozierst und sagst, sondern du hast eine Arbeit, fegst da durch die... Und zufällig fegst du vor diesen Menschen rum und dann, ach ja, sie sind auch hier, können sie vielleicht rechts oder links an mir vorbeigehen? Ah ja, wieso muss ich rechts? Ja, sie können auch links. Haben sie das politisch gemeint? Nein, natürlich nicht, sie können auch durch die Mitte, bla. Und dann gibt es den Standardspruch von Ali als Straßenkehrer, wenn wir dann so zwei Kegel aufstellen,
Gesinnungskegel,
wo dann eben Ali dann immer sagt zu den Menschen, die durch die Mitte gehen,
Jetzt in Gefahr und Not bringt der Mittelweg den Tod.
So.
Und das ist halt so eine Anspielung auf die politische Situation, die wir jetzt in diesem Land haben, weil ganz, ganz viele wundern sich darüber, dass die AfD stark wird und immer stärker wird. Und jetzt kommt ja auch noch einer Wagenknecht mit ihrer Geschichte. Und sie vergessen halt dabei, dass sie ja eigentlich einen anderen Standpunkt haben und dass dieser Standpunkt mal sichtbar werden müsste, mal als politische Kraft sich entwickeln muss. Und das ist so ein bisschen das, was wir auf der Straße machen, die Leute mal so ein bisschen anzustupsen. Werdet doch selber auch mal ein bisschen aktiv, kommt aus eurer Blase raus und macht was dagegen, dass wir nicht wieder eine Situation haben werden, die wir schon mal hatten.
Und was hilft, ist eben, dass wir eine Funktion haben, dass wir nicht als jemand mit dem Fragebogen uns irgendwie, geht's Ihnen, was haben Sie eingekauft und so weiter, sondern wir haben eine Aufgabe und die Menschen, die auf der Straße uns begegnen, akzeptieren diese Aufgabe, die ich als Straßengeher habe. Und darüber kommen wir ins Gespräch.
Und es ist natürlich auch keine hierarchische Situation, ne? Sondern sowas bisschen Intuitives. Ne? Also ja. Ihr holt die Leute irgendwie ab und es dauert wahrscheinlich auch ein bisschen, bis sie begreifen,
ja, wir haben
welche
schon,
Rolle
wir
ihr
haben
spielt.
Schon, also als intern haben wir schon, theatralisch haben wir schon eine gewisse Hierarchie. Dann ist Ali meistens der Chef, der mich als Azubi dann ein bisschen zurechtweist und dann frotzeln wir so hin und her und dann geht's nicht gegen die Menschen, sondern wir frotzeln so intern hin und her. Ach, die sind ja gar nicht so schlimm, die haben selber genug miteinander zu tun.
Was den Menschen vielleicht auch Zeit gibt, die Situation erstmal zu verarbeiten, genau. Und zu überlegen, was sage ich denn jetzt, wie reagiere, genau. Ich? Ist ja auch ja, ein Stück Freiraum, ja. Und das Sicherheit.
Nimmt unheimlich viel Luft raus, dass wir uns erstmal miteinander beschäftigen, anstatt gleich auf dich zu, ich will was von dir.
Was hat euch überrascht? Also gab es eine Situation, wo ihr selber die Wirksamkeit irgendwie gespürt habt? Oder gab es eine Situation, wo ihr hinterher sagt, das hätte ich so gar nicht erwartet,
ja,
dass sie so verläuft?
Die Gesinnungshütchen, die funktionieren bestens.
Weil die Menschen wie reagieren?
Erstaunt, witzig, ablehnend, und dieses Ablehnend ist zum Beispiel auch eine Kunstfertigkeit, dann in dieser Spielform auch an den Ablehnenden ranzukommen, also nochmal anders zu versuchen oder nochmal einen anderen Spruch. Ich hatte wirklich einen Rechtsradikalen, also einen älteren Herrn, der auf mich loslegte und alles wusste und genau, und ich habe dann tatsächlich es mal geschafft, diesen Redeschwall von ihm dahingehend zu unterbrechen, dass er aufgehört hat und mich angeguckt hat, weil ich zu ihm gesagt habe, wir reden doch jetzt miteinander, warum gucken Sie mich nicht an?
Ja.
Und in dem Moment hat er mich angeguckt und wir hatten Augenkontakt und ab dann lief dieses ganze Gespräch vollkommen anders.
Ja.
Und das ist so ein Erlebnis gewesen auf der Straße, was in einem Workshop sind ja meistens TeilnehmerInnen, die etwas von uns wollen. Auf der Straße kommen wir an Menschen ran, die halt erstmal gar nicht irgendwie offen sind für das, was passiert.
Ja. Also auch eine Notbremse zum Beispiel ist, wenn ich merke, aha, die lässt sich überhaupt nicht drauf ein, dann gehe ich einen anderen Weg, dann gucke ich, ach, hast aber schöne Schuhe an, wo hast du die gekauft? Bei Deichmann da drüben? Hä? Wie kommst du jetzt da drauf? Was soll denn bitte, ey? Ja, aber die sind schön. Also einen völligen Bypass mal zu öffnen, nenne ich das, um mal aus dieser Kampfsituation rauszukommen.
Ist das Straßentheater vielleicht auch ein Türöffner für weitere Aufträge? Also vielleicht auch, dass ihr Akquise damit machen könnt?
Haben wir nicht erlebt, tatsächlich nicht. Aber das ist auch so, diese Form von Spielen auf der Straße, das ist ein Lernprozess. Das heißt also, wir sind noch nicht so weit, dass wir tatsächlich souverän sind. Und aus der Souveränität entsteht dann vielleicht eine Möglichkeit zu akquirieren. Aber im Augenblick ist es halt tatsächlich noch so, dass wir beide lernen.
Trotz der 40-jährigen Theatererfahrung sind wir immer noch mit diesen Dingen neu.
Was ja zeigt, dass ihr total offen seid. Das ist ja eigentlich, ja, auch was Schönes, ne?
Ja.
ein Rechercheort, das Straßentheater ja, ja. als Rechercheort.
Ja, und immer dieses Bestreben haben, es nochmal anders zu versuchen, ja. um vielleicht andere Ergebnisse herzustellen oder so. Und nicht zu agitieren, sondern halt versuchen, auch über diese Spielform eine andere Situation zwischen Menschen herbeizuführen. Ja.
Eine andere Spielform herbeizuführen zwischen Menschen, raus aus dieser Besserwisser- und Rechthaberzone, rein in die Humorzone. Können andere Länder besser.
Vielleicht gucken wir uns nochmal die Zeit eurer Gründung an. Ihr seid vor 2 Jahren mit Propalava gestartet, vielleicht gedanklich noch viel weiter zurück. Und ihr habt euch damit beworben, mit dieser Projektidee beim Programm Miteinander reden. Das ist ein Programm der Bundeszentrale für politische Bildung, das darauf ausgerichtet ist, ja, demokratische Strukturen vor allem im ländlichen Raum zu fördern. Wenn ihr jetzt nochmal zurückguckt von eurer eingereichten Projektidee bis heute, wie hat sich das verändert? Was habt ihr nochmal verändert an euren Ideen?
Also wir haben vor allen Dingen eben über die Kontakte miteinander reden, haben wir Situationen schaffen können, ja. die wir ohne diese Kontakte nicht geschafft hätten. Wir sind ganz, ganz viele in den neuen Bundesgebieten unterwegs, mhm. Mit ganz, ganz unterschiedlichen Initiativen oder in Festivals. Und die haben von uns nur erfahren über Miteinander reden, beziehungsweise eben über die Projektbeschreibung. Und das ist halt etwas, was wir dazu benutzt haben, halt Kontakte herzustellen, die auch weitergingen. Also wir haben Festivals gespielt und in den Festivals waren dann TeilnehmerInnen, die dann Lust hatten, darauf den Workshop mal bei sich selber in der Initiative oder in der Gemeinde oder so zu machen. Und diese Lebendigkeit, diese Vielfältigkeit im ja. Miteinander reden, die hat uns beide sehr, sehr erstaunt. Ja,
also so als Katalysator, als Start-up war es das Beste, was wir machen konnten. Also das durch dieses Wissen, das Netzwerk von Miteinander reden, durch eine gewisse Prozessbegleiterin, die uns mit Informationen versorgt, sind wir überhaupt erstmal in diese ganze Welt konnten wir in diese ganze politische Arbeit eintauchen, die überall im ganzen Bundesgebiet, die ganzen Initiativen, die sich im ganzen Bundesgebiet tummeln, haben wir erstmal überhaupt kennenlernen dürfen können wollen.
Das heißt, euer Blick auf politische Bildung hat sich verändert,
ja,
gestärkt,
ich bin inwiefern? Positiv überrascht, wie viele Menschen noch sich engagieren wollen und was bewegen wollen.
Also der Blick hat sich natürlich auch dahingehend erweitert, dass wir gemerkt haben, dass das politische Klima halt leider im Augenblick sehr destruktiv ist. Also es ist so, dass die Demokratie ja in Teilen jetzt bedroht ist oder anfängt halt andere Kräfte in dieser Gesellschaft zu sehen. Und das wird so wenig politisch unterstützt. Das ist so etwas, was wir halt ganz schrecklich finden, dass Förderungen gekürzt werden, dass gerade der ländliche Raum in den neuen Bundesgebieten halt nicht erkannt wird als ein fruchtbarer Raum, um halt diese Demokratie von der Basis her zu stärken. Und das finden wir halt sehr bedrohlich, sehr ja. beängstigend.
Ja, ich bin auch drauf gestoßen oder sensibilisiert worden, wie Worte Macht haben können. Da achte ich sehr stark drauf inzwischen.
Sag mal ein Beispiel.
Also indem man ganz, wenn man wie Trump nur destruktive, negative Dinge von sich gibt und nichts Konstruktives mehr, trotzdem haben diese Worte Macht, weil sie irgendwas bewirken bei diesen Menschen. Sobald mir irgendein Mensch abends in der im Fernsehen so Blubberzeug vor sich erzählt und nicht konstruktiv bleibt, gehe ich gleich weg. Also das interessiert mich nicht mehr.
Ihr habt das Netzwerk genannt von Miteinander reden und Festivals. Wollt ihr mal konkret welche Festivals benennen, die dort dieses Empowerment auch leisten, Leute, die sich in der politischen Bildung engagieren, zusammenbringen?
Die Neulandgewinner, das ist zum Beispiel so eine Initiative und wir sind, wie heißt es, das Festival jetzt?
In Görlitz.
Ja. Überlandfestival.
Ja, genau. Überlandfestival, danke. Das ist so, da waren wir letztes Jahr sehr erfolgreich, sind dieses Jahr wieder da, haben auch über das Festival halt neue Kontakte schließen können, beziehungsweise eben auch Aktionen. Und das ist so ein klassisches Beispiel.
Die Diverso, die sehr viel sich in der politischen Erwachsenenbildung tummelt.
Diverso ist zum Beispiel ein tolles Beispiel, haben wir einen Workshop gegeben und aus diesem Workshop ist dann tatsächlich eine Folgeinitiative entstanden. Also ja. Teilnehmerinnen aus dem Workshop sind heute aktiv und wir sind demnächst auch wieder mit denen unterwegs. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo der Impuls von uns halt aufgegriffen wird und sich verselbstständigt.
Das hat ja dann auch eine Nachhaltigkeit, ne? Ja. Das ist ja genau das, was das Programm Miteinander reden auch bewirken soll. Was hat euch noch geholfen, neben diesem Netzwerk und neben dem Austausch mit anderen Aktiven, die sich in der politischen Bildung engagieren?
Also geholfen hat mir definitiv mein Partner, Ali, durch dass wir relativ gut das miteinander leben, was wir anderen beibringen wollen. Klappt oft gut. Das finde ich sehr gut.
Was schätzt du an Ali?
Ich schätze seinen grünen Hut. Er hatte immer seinen grünen Hut auf. Und dann guckt er immer so, als ob er gar nichts wüsste. Aber der hat es faustdick hinter den Ohren. Nein, der ist einfach ein sehr loyaler, konstruktiver, zielgerichteter Mensch.
Ali, jetzt frage ich dich natürlich auch. Was schätzt du an Kai?
Ganz viel. Also erstmal so die Bereitschaft, tatsächlich aus diesem Vorruhestand rauszukommen und sich politisch zu engagieren. Das fand ich super toll. Das machen halt viele nicht mehr, wenn sie halt aus ihrem Arbeitsalltag aussteigen. Finde ich seine Professionalität zum Teil wirklich sehr beeindruckend. Also Kai ist in seiner theatralen Entwicklung einen anderen Weg gegangen, hat viel Film gemacht, hat Fernsehen gemacht. Da scheint dann immer wieder eine Professionalität durch, die sehr, sehr gut ist für unseren Alltag, weil wir sind ja beide ältere Herren. Das heißt also, bestimmte Abläufe, Reiseabläufe, organisatorische Abläufe fallen uns nicht mehr so einfach wie früher. Und da ist es doch dann immer wieder, dass es hilfreich ist, einen Profi neben sich zu wissen, der Abläufe kennt und auch umsetzen kann. Ja, ja und dann halt Humor.
Ja, ganz wichtig.
Ne? Also einfach die Bereitschaft, über sich selber zu lachen, die Bereitschaft halt gerade im fortgeschrittenen Alter halt auch mal zu akzeptieren, dass Dinge anders laufen, nicht mehr so perfekt laufen, wie sie mal gelaufen sind. Das macht die ganze Arbeit mit ihm, auch das Unterwegssein, sehr, 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 sehr angenehm.
Wir haben ähnlichen Humor, wir frotzeln gerne und wissen, dass wir uns eigentlich mögen.
Würdet ihr das auch anderen empfehlen, sich zusammenzutun? Das ist ja eigentlich ein einfaches Rezept, dass man sich mit Menschen umgibt, die man irgendwo gern mag. Und
ja, es ist nicht ein einfaches Konzept. Also wir haben Glück, dass unsere Chemie stimmt. Ali ist ja mit der Idee auf mich zugekommen, auch hat dann den Namen erfunden und so weiter. Und da hat dann von Anfang an diese Chemie gestimmt. Und das ist das A und O. Also wenn, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Mit dir stimmt die Chemie, mit Ali. Also wenn da jetzt jemand kommt und es macht Klick, aber das ist überall so.
Ich würde gerne nochmal auf den Prozess gucken, also diese 2 Jahre. Gab es da auch Dinge, die nicht funktioniert haben, wo ihr was ausprobiert habt und dann noch nachjustieren musstet? Nochmal, ne? Also ich führe ja das Interview auch mit euch, damit andere so ein bisschen ermutigt werden, das Pläne zwar gut sind, aber dass die Realität zeigt, dass Pläne so nie einzuhalten sind. Wie war das bei euch?
Wir hatten einen Workshop mit jungen Menschen, sage ich jetzt mal. Ich sage auch nicht wo. Und die konnten dich trennen zwischen unserer Moderation und unserer theatralen Arbeit, unserer szenischen Arbeit. Wir springen innerhalb des Workshops oft in die Szene, dann wieder raus, dann gehen wir in die Moderation, dann gehen wir wieder rein in die Szene und so weiter. Und die haben das letztendlich gar nicht geschnallt. Dann mussten wir uns ziemlich schnell ein neues Konzept überlegen, auch diese Menschen, diese jungen Menschen abzuholen. Und da haben wir ein Ritual erfunden. Zwischen Moderation und zwischen Szene. Jetzt bin ich Moderator, jetzt bin ich Schauspieler.
So. Vielleicht ein Erlebnis noch aus diesem Workshop. Also wir sind ja berührbar, beide. Und wir sind auf der anderen Seite halt weiße alte Männer. Und ich hatte dann unglücklicherweise am Vormittag eine Situation, wo ich eine jüngere Teilnehmerin am Ellbogen berührt habe und meinte, geh doch da mal rüber und mach mit der was. Gut, wir hatten eine Mittagspause, es gab dann ein Feedback nach der Mittagspause, also es kamen zwei Abgesandte von den TeilnehmerInnen, die mit uns halt dann ein kritisches Gespräch geführt haben. Und unter anderem wurde ich dazu aufgefordert, nicht mehr übergriffig zu sein. Das heißt also, am Nachmittag bitte jede Berührung von irgendwelchen TeilnehmerInnen zu unterlassen. Das habe ich dann auch, aber das war für mich schon sehr, sehr bitter zu erfahren, dass man halt in so einer Situation wahrgenommen wird als ein alter, weißer Mann.
Und auch, dass also sich Menschen, die eigentlich meinen, sich politisch bewusst zu betätigen, auch auf der anderen Seite sehr fundamentalistisch sein können.
Okay, ja, andere Zielgruppen, andere Wünsche, ne?
Ja. Und offen sein dafür. Also wir haben nicht abgebrochen, Nein. wir haben auch nicht irgendwie beleidigt reagiert, sondern wir haben halt das dann akzeptiert und wir haben unsere ganze Position und unsere ganze Strategie in dem Workshop halt verändert. Und das war dann eben nur möglich aus der Solidarität von Kai und mir einander gegenüber. Da entstand dann eine Stärke, die dazu führte, dass wir es zu Ende gebracht haben.
Ja, da ist auch ein Ehrgeiz da. Okay, ich versuche auch diese Menschen zu kriegen, in irgendeiner Form.
Also vielleicht auch nochmal als Mutmacher, weil du das ja angesprochen hast. Den ersten Workshop, wir befinden uns ja hier im Scharlatan-Theater in den Räumlichkeiten, den ersten Workshop, den Kai und ich gemacht haben, so um unsere Ideen auszuprobieren, das ist so eine Katastrophe gewesen. Das ist also so ein dermaßenes Desaster gewesen von dem, was wir uns da vorgenommen hatten, hat nichts funktioniert und es gab halt auch danach ein Krisengespräch, was wir denn damit wollten und wie wir es gemeint haben und so, waren alles TeilnehmerInnen hier aus dem Theater, also uns eigentlich wohlgesonnene Menschen. Und da dann weiterzumachen, da dann zu sagen, jo, okay, anderen Ansatz suchen oder so, das war schon so etwas, wo man gemerkt hat, sowohl Kai als auch ich haben da ein inneres Bestreben, was auch so eine Katastrophe überlebt.
Und wichtig ist, dass in der Anfangsphase dieses Workshops wir natürlich eine Abfrage machen. Und wenn wir das Gefühl haben, der Hase läuft nach links und wir haben nach rechts geplant, dann versuchen wir mit nach links zu gehen. Also es ist nicht so, dass wir unseren Stiefel durchziehen. Auch zeitlich passen wir uns oft an den organisatorischen Gegebenheiten. Und da merke ich auch die Flexibilität mit Ali, dass da brauchen wir 2-3 Gespräche miteinander, zack, und dann steht das Konzept.
Aber da bleibt ihr euch ja im Grunde treu, dass so wie ihr in der Theater- oder Filmarbeit probt, so kann man quasi ja auch mit den Workshops proben, ja. Schritt für Schritt natürlich, justieren, ja. gucken, was die Zielgruppe will. Ja. Ja. Also da bleibt ihr sozusagen bei euch.
Ja. Also das ist ja auch, weil ich das ja immer wieder so beschreibe, 2 alte Männer, dieses lebenslange Lernen, das ist ja so eines dieser Momente, die wir beide uns erhalten haben. dass wir wirklich dazu bereit sind, auch so einen Workshop vom Konzept her nochmal wirklich neu zu erfinden und die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, zur Seite zu legen und zu überlegen, was kann denn offenes, neues anstelle dessen passieren.
Und das ist das Tolle, dann merkst du auf einmal, was für ein Fundus du hast, wo du aus irgendeinem 45-jährigen Erfahrungsschatz schöpfst und sagst, okay, ich nehme die Situation, die ich mal vor 30 Jahren hatte, und setze sie heute nochmal ein. Punkt. Das ist das Geile dran. Das, boah, da merkt man, wie voll man ist.
Nochmal eine Metafrage, ganz allgemein gefragt. Wie kann Kunst dazu beitragen, Demokratie zu fördern?
Auseinandersetzung. Einfach das, ich habe es vorhin so mal angedeutet, das, was ich immer wieder sehr, sehr schwierig finde, ist dieses Expertentum, dieses Meisterverhalten. Ich bin derjenige, der ich habe ein Wissen, und wenn du dieses Wissen haben willst, dann musst du das respektieren, dass ich der Meister bin. Und daraus, also eine Partnerschaft aufzubauen, eine Gleichgesinntheit ohne Hierarchie zu arbeiten, das ist eigentlich etwas, was Kunst könnte, wenn Kunst halt dazu bereit wäre, mal so einen ganz bestimmten Status zu verlassen. Und dieser Status ist halt, ich bin der Künstler. Und schon entsteht eine Situation, die ein wirkliches Miteinander verhindert. Und das ist halt in diesen Auseinandersetzungen, wie können wir gesellschaftlich relevanter werden, halt ein Hemmnis, dass viele Künstlerinnen halt darum bemüht sind, den künstlerischen Status als etwas Besonderes zu beschreiben.
Ja, spielt vielleicht auch die Angst eine Rolle, vereinnahmt zu werden. Ne? Mhm. Viele sagen, wir wollen uns nicht funktionalisieren, es gibt die Kunstfreiheit. Wie seht ihr das?
Das wollte ich gerade sagen.
Also natürlich, klar, aber auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, wo wir alle eigentlich aktiver werden müssten und wir halt ein Miteinander gestalten. Und ein Miteinander gestalten heißt, dass ich auch mal in Bezug auf meinen Status oder in Bezug auf meine Rolle, die ich normalerweise spiele, halt mir Gedanken mache, wie kann ich die vielleicht in dieser Situation zu verändern, um ein Miteinander zu gestalten, was dazu führt, dass wir Kräfte entwickeln, die stark genug sind gegen das, was sich im Augenblick in dieser Gesellschaft entwickelt.
Und zu deiner Frage nochmal, wie kann es Kunst und so weiter, das ist eine Standardfrage, die man überall hört. Wie kann Kunst dazu beitragen? Es wird viel geredet über die Legitimierung der Kunst. Entweder mache ich Kunst und mache dieses Projekt vom Herzen, was mich bewegt, persönlich oder gesellschaftlich, oder ich werde Auftragsarbeiter. Dazu muss ich keine Fragen, keine Erlaubnis oder keine Legitimierung einholen. Ich bin Künstler, ich mache das, weil es mich interessiert. Und dann kommt erst irgendwann mal nach mehreren Kilometern die Legitimierung.
Genau, das eine ist Auftragskunst, das andere ist freie Kunst. Wie seht ihr das denn mit der Monetarisierung? Also freie Kunst muss sich oft mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Auftragskunst hat vielleicht noch andere Mittel und Wege. Also welche Möglichkeiten der Monetarisierung gibt es jetzt hier konkret bei demokratiestärkenden Angeboten?
Zum Glück gibt es eben Miteinander reden, diese Monetarisierung, die ja jetzt drum kämpfen, dass das weiterläuft.
Wobei das ja öffentliche Mittel sind, muss man ganz klar sagen.
Ja, was ich sehr, sehr befürworte, weil eben sowas wie wir damit gestemmt werden können.
Also ich glaube, das ist eine sehr allgemeine Frage. Wie gelingt es einem Start-up rauszukommen aus den Anfängen des Start-ups und etwas zu machen, worüber tatsächlich Geld verdient wird bzw. Gewinn erzeugt wird? Und da gibt es ja auch keine Regeln für. Da gibt es ja nur sehr, sehr individuelle Geschichten, die man überall nachlesen kann. Ich habe ja nun meine eigene Firma gegründet. Ich habe diese eigene Firma über 40 Jahre geführt. Das ist ein Theater gewesen und wir haben halt einen Weg gefunden, uns außerhalb von öffentlichen Subventionen halt zu realisieren. Das ist tatsächlich etwas Wirtschaftliches gewesen, was geleitet war durch eine Idee. Und das muss eigentlich jeder egal ob Künstler oder ob Händler oder ob Hersteller, jeder für sich selber finden, was für eine Möglichkeit habe ich mit meinem Angebot, mit meiner Idee, halt Geld zu verdienen. Ja. Da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten. Also nur mal ein Beispiel aus dem Charlatan-Theater, was ich ja gegründet habe. Wir haben tatsächlich Straßentheater gemacht früher und wir haben gesammelt. Ja. Und wir waren so gut, dass wir von dem Sammeln leben konnten. Wir haben mit dem Sammeln tatsächlich Geld verdient.
Ja. Oder ein anderes Beispiel fällt mir jetzt ein, ein Kollege und Freund, der ist Bildhauer, der macht riesen Hinkelsteine, Stein und Stahl, kriegt diese natürlich schwer los als Künstler, weil wer stellt sich schon Hinkelstein ins Wohnzimmer? Also was macht er? Er macht eine Briefbeschwerer-Variante, eine kleine, die sich jeder auf den Tisch stellen kann. Die gehen weg wie
warme Semmeln.
Warme Semmeln, danke. Ist zwar nicht sein Ding, der denkt zwar in groß, weil er sein großes Ding hat, aber er verdient sein Geld über diese kleine Variante seines Hinkelsteins.
Das ist das, was ich auch meinte, dass man zu der Idee halt die Bereitschaft haben muss, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, wie lässt sich diese Idee auch wirtschaftlich realisieren.
Jetzt schlage ich natürlich den Bogen und möchte ganz konkret wissen, wie ist das bei Propalava? Was habt ihr für Ideen dazu?
Propalava hat eine eigene Seite kreiert, geht mit dieser eigenen Seite nach draußen, also betreibt Marketing und versucht darüber dann halt Aufträge zu bekommen, wobei jetzt wieder Propalava ja was völlig, völlig Verrücktes ist, weil wir beide müssen nicht mehr davon leben. Das ist sehr, sehr verrückt, weil dieser Leistungsdruck nicht mehr da ist und anstelle von diesem wirtschaftlichen Leistungsdruck entsteht tatsächlich dieser innere Wunsch, politisch aktiv zu sein, zu werden. Da ist es halt dann so, dass man halt ganz, ganz unterschiedliche Formen der Finanzierung entwickeln kann und da gehört natürlich auch die öffentliche Förderung, Kulturfonds dazu, aber das muss jeder für sich selber entwickeln und die Bereitschaft dazu haben, halt mehr zu tun, als nur öffentliche Gelder einzufordern.
Anderes Beispiel, ich habe auch ein eigenes Theater gehabt, auch längere Zeit Brandungstheater in Berlin. Da haben wir, um ein künstlerisches Projekt, ein Theaterstück zu finanzieren, das 40.000 Euro Pi mal Daumen gekostet hat, nee, D-Mark damals. Das haben wir finanziert, indem wir eine Woche auf der IFA gespielt haben und Dödelkram gemacht haben und Figurenarbeit gemacht haben und auf der Messe gearbeitet haben mit theatralen Figuren. Da gibt's richtig Schotter, da verdienst du dein Geld und da kannst du dein Kunstprojekt machen.
Das heißt, es ist immer eine Mischkalkulation, ja. Und um bestimmte freie Dinge zu machen, muss man auch Butter- und Brotjobs machen.
Aber es ist eine Kalkulation. Mhm. Also die Bereitschaft muss man haben, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen und mit Wirtschaftlichkeit auseinanderzusetzen.
Aber was habt ihr denn noch im Kopf bei Propalava, um wieder den Bogen zu schlagen? Also welche Zielgruppen wünscht ihr euch, die ihr vielleicht erreicht und die auch für eure Angebote bezahlen würden, jetzt unabhängig von der öffentlichen Hand?
Also wir möchten vor allen Dingen halt Menschen kennenlernen, Menschen gewinnen, die unsere Idee selber umsetzen. Das ist eigentlich etwas, was also gerade bezogen auf unser Alter eigentlich eine Zielsetzung ist. Also
in Richtung Schwarmintelligenz, ne?
Genau, wir wollen eigentlich gerne, dass diese Idee, dass man anders miteinander diskutieren kann, dass man anders in die Theaterlandschaft tragen, weil wir kommen ja aus dem Theater, wir wissen, dass das Theater ganz bestimmte Fertigkeiten herstellt und andere Theaterleute, Theatermacherinnen halt zu aktivieren, diese Idee aufzunehmen und selber umzusetzen.
Also kalkulatorisch würde ich sagen, knallhart Franchise-System. Ich verkaufe meine Idee. Nur so würde ich persönlich das nicht machen, weil das ist ein Herzenswunsch eigentlich auch. Das können auch Menschen machen, mit denen ich nicht jetzt unbedingt mein Geld verdienen würde. Aber dieses System Franchise, das finde ich gut. Wir würden das gerne an andere Truppen weitergeben, die diese Idee weiter verfolgen. Wir sind meinetwegen auch dann Mentoren.
Trainer
in der Richtung, verdienen vielleicht auch ein bisschen Geld dabei. Aber wir sind mittlerweile beide in so einem Alter, wo wir nicht alles allein wuppen wollen.
Vielleicht trägt ja dieser Podcast auch dazu bei, dass ihr Interessenten findet, die Lust haben, in eurem Geiste da weiterzumachen.
Ja. Genau, also das ist so vielleicht nochmal ein Impuls, Fragen. Also einfach Kontakt mit uns aufnehmen und fragen, was sind unsere Ideen, was sind die Möglichkeiten, wie kommt man damit weiter. Dafür sind wir natürlich offen und sind sehr daran interessiert, dass andere uns fragen.
Aber wir leben von Fragen. Wie geht's dir, Antje?
Wunderbar. Das ist für mich jetzt auch ein schönes Schlusswort, das ich hier gern so stehen lassen will. Vielen Dank, lieber Ali, lieber Kai. Gutes Gelingen und vielen Dank, dass ihr nicht nur über Erfolge gesprochen habt, sondern uns alle so ein bisschen in eure Fertigkeitenkiste habt blicken lassen, auch über schwierige Dinge und Herausforderungen gesprochen habt. Dankeschön dafür.
Danke dir.
Danke,
Antje. Du warst uns eine tolle Prozessbegleiterin. Oder bist du auch noch? Ne? Wir werden uns nicht aus dem Auge verlieren.
Jetzt hast du es gesagt. Danke.